Guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht wart ihr selber schon diese Woche oder irgendwann jetzt unterwegs. Es ist gerade so eine Zeit. Da fahren ziemlich viele Leute Erdbeeren pflücken. Die Felder sind sprießen nur so vor Erdbeeren. Und wir hatten gestern noch auf einem Geburtstag lecker Erdbeerkuchen. Und ja, richtig toll, richtig lecker. Und es wachsen alle möglichen Beeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren. Wer mag die nicht? Und wir haben die letzten Sonntage auch so viel über Früchte gehört, wie viele Früchte so wachsen und dass sie mit den guten Taten von Christen verglichen werden. Wie Christen sich nach der Bekehrung verändern, ganz automatisch, weil der Heilige Geist in ihnen ist und sie nur noch so vor guten Früchten blühen. Wäre das schön. Wir lesen ein Gleichnis, was Jesus sagte in Matthäus 13. Matthäus 13, Abvers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen, bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir haben jetzt vielleicht ein paar Fragen an dieses Gleichnis. Und das Gute ist, ich muss es nicht erklären, sondern Jesus tut es selbst. Wir lesen weiter ab Vers 36. Erklärung dazu. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, auf seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus selbst ist der Sämann, der den guten Samen aussät. Er hat uns das Evangelium gebracht und wenn wir daran glauben, dann werden uns die Sünden vergeben und dann werden wir gerettet. Aber so gut der Same auch wächst und Frucht bringt, gibt es einen Feind, der so gut er kann, es verhindern will. Der Feind kam in der Nacht, säte Unkraut dazwischen, damit es die Saat verdrängt, damit er es kaputt macht. Und sein Ziel war es, ja, die ganze Lebensgrundlage dieser Menschen wegzunehmen, indem er den ganzen Samen zerstört, dass sie überhaupt gar keine Früchte haben. Der Sämann, Jesus, er hat die Macht und er hat auch so gute Mitarbeiter, die könnten das sofort beenden. Die könnten sofort losgehen und das ganze Unkraut einsammeln. Das ist gar kein Problem für sie. Aber wieso tun sie es noch nicht? Weil es dann zu Ende ist und keiner mehr die Zeit hat, sich zu Gott zu bekehren, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und so schwierig die Lage auch ist, so sehr lässt Gott einfach noch Zeit, und lässt es zu, dass auch das Böse neben dem Guten wachsen kann, aber damit eben noch Menschen auch Zeit haben, sich zu bekehren. Mein Beispiel, ich habe früher, auch jetzt, ich mag Armdrücken, bin zwar nicht der Fitteste, aber es macht mir trotzdem Spaß. Und ich habe so ein paar, mit denen ich immer gern gemacht habe, immer so schön Kräfte messen. Vielleicht kennt ihr so ein Bild, wo Jesus und der Teufel gegenüber sitzen und Armdrücken. Das will gar nicht zeigen, weil es mir nicht gehört, aber da denkt man sich auch manchmal, man sieht so die starken, muskulösen Männer da und man weiß nicht, wer gewinnt jetzt. Ne? Wer die größeren Muskeln hat, spielt nicht immer eine Rolle. Da geht es auch viel um Taktik und wer halt besser ist. So, und dann denkt man sich auch bei Jesus und dem Teufel, dass sie so gegeneinander kämpfen und Kräfte messen. Und man fragt sich ja, wer gewinnt? Könnte der Teufel vielleicht gewinnen? Aber wer ist der Teufel eigentlich? Ich habe das mal hier so dargestellt ein bisschen. Die 666 haben wir aus der Offenbarung, die steht für den Antichristen. Und für den Teufel steht das hier jetzt. Die 7 ist ja so eine göttliche Zahl. Viele göttliche Dinge und Entscheidungen sind 7. Und wir Menschen sagen ja gern 3 mal 7, steht so für Gott. Ist nicht in der Bibel, aber nur um es darzustellen jetzt. Dass sie so gegeneinander kämpfen. Und wir fragen uns, wer ist jetzt der Stärkere? Aber wer ist der Teufel? Er ist auch nur eine Schöpfung von Gott. Er ist ein mächtiger Engel, aber von Anfang an hatte er nie eine Chance gegen Jesus. Das ist wie, wir hatten in der Jugend auch mal einen, der hatte auch ordentlich Arme, gegen den habe ich auch immer gern Armdrücken versucht, aber da hat sich nichts bewegt. Ich hatte überhaupt gar keine Chance. Und immer wenn wir Armdrücken gemacht haben, dann war es aber nicht sofort zu Ende, sondern ich habe gedrückt, habe gemerkt, da bewegt sich nichts. Aber er hat einfach gehalten. Er hatte die Kontrolle und sobald er keine Lust mehr hatte, zack, war es zu Ende. Ganz einfach. Aber ich konnte drücken, so viel ich wollte. Da ging nichts. Nur solange er mir Zeit gegeben hat, konnte ich da überhaupt mitmachen. Wir lesen in Lukas 4, Vers 35 und 36. Und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren? Jesus hat die absolute Macht und die Kontrolle über diese bösen Geister und das ist nie so ein ebenbürtiger Kampf, dass da irgendwie Spannung wäre. Das ist von Anfang an entschieden, wer gewinnen wird. Aber sie kämpfen trotzdem noch gegeneinander. Aber nur solange Gott noch Zeit lässt. Vielleicht habt ihr schon mal beim Armdrücken gesehen, habe ich auch schon gemacht, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, da bewegt sich nichts, dann nimmt man einfach die zweite Hand dazu. Man steht noch auf und drückt mit dem ganzen Oberkörper, damit man irgendwie den vielleicht ein bisschen bewegt. Aber selbst da tut sich da manchmal nichts. Und man versucht alles Mögliche, um noch irgendwie zu schummeln, irgendwie ein bisschen zu mogeln, obwohl man schon längst weiß, man hat verloren. Genauso ist es beim Teufel, der schon längst weiß, er hat verloren, aber er versucht alles, noch um so viel wie möglich kaputt zu machen. Petrus warnt uns davor, in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel sucht nur eine Lücke, einen Moment, wo er uns irgendwie, ja, wo wir schwach sind, wo er uns verführen kann, wo er uns zu einer Sünde verleiten kann, wo er uns von Gott trennen kann und ja, in unserem Leben etwas kaputt machen kann. Nochmal zu dem Beispiel, beim Armdrücken ist genauso. Wenn man langsam drückt, dann könnten die Leute lange gegeneinander drücken, die sind meistens gleich stark. Aber da geht es halt viel um Taktik und viel um einen Moment, wo man nur einen Moment braucht, wo der andere vielleicht noch ganz kurz locker lässt und zack, dann ist sofort zu Ende. Da geht es nicht irgendwie so ganz langsam hin und her, sondern es ist meistens sehr schnell. Da sucht man nur eine Lücke, einen passenden Moment, wo man angreift. Für uns ist wichtig, Jakobus sagt uns da, wie wir damit umgehen sollen. In Jakobus 4, Vers 7 sagt er uns, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir mögen gern den zweiten Teil, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Haha, Teufel, komm doch her, ich mach dich fertig. Aber wir haben überhaupt gar keine Chance. Ich sagte ja schon, er ist ein mächtiger Engel eigentlich und er kennt uns auch sehr gut. Wir könnten von uns aus nichts gegen ihn machen. Für uns ist der erste Teil der allerwichtigste. Unterwerft euch Gott, weil er die Macht hat gegen ihn, dass er die Macht hat, uns zu retten und uns vor dem Bösen bewahren kann. Wie geht es jetzt weiter, wenn wir uns Gott unterwerfen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, bitte leite mich in meinem Leben. Und dann setzen wir uns aufs Sofa, gucken Fernsehen und warten einfach ab. Wie verhalten wir uns dann ab jetzt? Dazu sagt uns Paulus im Epheserbrief einiges. Wir schlagen auf Epheser 6. Epheser 6, Vers 10 bis 20 lesen wir. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und? Bin ich da richtig? Ausgerichtet habe, behaupten könnt. Danke. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter an Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus ist hier im Gefängnis und schreibt diese wichtigen Sätze an die Gemeinde in Ephesus und nicht betet, dass ich freikomme oder so, betet, dass ich hier wieder wegkomme und zu euch kann oder so, sondern er betet, dass er in der Situation, wo er ist, sogar noch mehr Evangelium verkündigen kann und für die Epheser selbst, dass sie im Glauben wachsen, dass sie stark werden und wie sie sich im Glauben verhalten sollen. Paulus macht uns hier wach, dass wir nochmal nachdenken, in welcher Situation wir eigentlich sind. Worauf sollen wir eigentlich achten? Er sagt es hier, standhalten gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Er kennt sich gut aus und er weiß, wie er uns verführen kann. Aber der Teufel kommt hier nicht irgendwie mit so einer kleinen Armee an, mit Bannerträgern, wie so eine römische Legion und jeder weiß, ah, da kommt der und das hat er vor und dann verteidigen wir uns jetzt. Leider nicht. Und er sagt ja auch ganz deutlich, wir sollen hier nicht irgendwie gegen Menschen kämpfen, irgendwie jetzt gegen die Nachbargemeinde oder irgendwo gegen anziehen, sondern umso mehr sollen wir jedem Menschen in Nächstenliebe begegnen. Wir sollen sie lieben. Selbst wenn sie uns etwas Schlechtes tun, sollen wir sie segnen. Der Feind ist ein Geist und wir sehen sein Wirken vielleicht manchmal gar nicht. In 2. Korinther schreibt Paulus auch, in 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also was sollen wir jetzt tun, wenn wir das Ganze so wissen? Wir sollen uns geistlich vorbereiten und geistlich kämpfen. Wie tun wir das? Er gibt uns hier 6 Sachen einer Rüstung eines römischen Legionärs. Ich finde das Ganze sehr spannend, aber wir müssen nicht auswendig lernen, was für Rüstungsteile das sind, sondern die Bedeutung, was das für uns heißt, wie wir uns da verhalten sollen. Es fängt an mit dem Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel war wichtig, um die ganze Rüstung überhaupt zusammenzuhalten, dass sie festsitzt. Und wenn man den Gürtel halt nur so ganz locker macht, wackelt die ganze Rüstung, dann schiebt sie sich auseinander und dann kommen Lücken, wo der Feind zustechen könnte. Wir sollen den Gürtel der Wahrheit tragen, die Wahrheit, die das Ganze zusammenhält. Wenn wir auch nur anfangen zu lügen, selbst kleinste Notlügen, dann wackelt unsere ganze Rüstung. Dann werden wir angreifbar. Bleiben wir in der Wahrheit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die wichtigsten Organe zum Leben sind alle im Oberkörper. Die Nieren, die Leber, die Lungen, das Herz. Und der Brustpanzer, der schützt die alle, damit wir eben nicht tödlich verletzt werden. Und durch Jesus sind wir gerecht gesprochen. Wenn wir in Jesus bleiben, dann bleibt er in uns und wir bleiben in dieser Gerechtigkeit und bekommen ewiges Leben und bleiben am Leben. Die Stiefel der Bereitschaft zum Zeugnis. Wir sollen immer bereit sein, Zeugnis zu geben. Aber jetzt ist vielleicht nicht jeder ein Missionar oder Evangelist. Ich selber tue mir da auch schwer. Aber so eine Frage, wenn die mal kommt, wieso glaubst du eigentlich an Jesus, kann uns manchmal ganz schön überraschen. Und wir fangen an nachzudenken, wieso glaube ich eigentlich nochmal? Denken wir drüber nach, wieso habe ich mich damals zu Jesus bekehrt? Wieso glaube ich überhaupt an Jesus? Und wenn mir das bewusst ist, wieso glaube ich an Jesus, dann bin ich auch bereit, wenn ich in eine Situation komme, wo jemand vielleicht fragt, wieso glaubst du an Jesus? Oder wir irgendwie in dieser Situation von Jesus erzählen können, dann werden wir auch bereit sein, wenn wir selbst davon überzeugt sind. Der Schild des Glaubens, vor allem der Schild des Glaubens, sagt er. Wir können die Bibel kennen, wir können darin lesen, wir können da einiges verstehen, aber das hilft uns nicht, wenn wir dann zweifeln, wenn wir in schwierige Situationen kommen, wenn wir nicht daran glauben. Wir müssen Gott vertrauen, das, was da steht, dass es wahr ist, dass es uns hilft. Und dann werden wir diese feurigen Pfeile des Teufels, was dann Versuchungen sein können, irgendwelche Angriffe, die uns Zweifel geben, die uns irgendwie aus der Bahn bringen, dass wir da widerstehen können, weil wir Gott vertrauen und sagen, er hat alles in der Hand. Und den Helm des Heils. Was schützt der Helm? Unseren Kopf, wo wir geistlich besonders angreifbar sind. In unserem Kopf können die schlimmsten Dinge sein. In unseren Gedanken können wir fluchen, wir können lästern, wir können sexuelle Gedanken haben, wir können töten. In unseren Gedanken können wir das Schlimmste tun. Womit beschäftigen wir uns viel? Das kommt in unsere Gedanken rein. Wenn wir sie viel damit füttern, wenn wir moderne Filme gucken, wo Unzucht ja ganz normal ist, dann wird's gefährlich, wenn wir so viel reinlassen, davon viel reinlassen. Aber wenn wir viel Bibel lesen, wenn wir Gemeinschaft mit Christen haben, wenn wir beten, dann ist da überhaupt gar kein Raum für irgendwas Schlechtes. Dann gibt's nichts Besseres, womit wir uns beschäftigen können. Und als Letztes das Schwert des Geistes, unsere einzige Waffe. Das Einzige, womit der Legionär gekämpft hat, sich verteidigt hat. Okay, die hatten noch ein paar andere Sachen, aber was er uns hier jetzt beschreibt, ist eben dieses Schwert des Geistes, das ist die Bibel. Nur damit können wir uns wehren. Wenn uns jemand angreift, wir können so viel diskutieren und streiten, wie wir wollen, das bringt am Ende eigentlich nichts. Aber das Wort Gottes, wenn wir Bibelzitate bringen, das kann so vieles verändern. Und wie ein Legionär mit seinem Schwert auch trainieren musste, damit er es auch einsetzen kann, müssen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Wir müssen damit trainieren. Wenn ich die einfach nur habe, dann hole ich die raus und weiß nicht, was soll ich damit machen, wie kämpfe ich damit. Wir müssen damit uns beschäftigen, damit wir dieses Schwert auch einsetzen können. Was lernen wir jetzt aus diesen ganzen Sachen? Was ist besonders wichtig für uns? Ich habe eine kleine Checkliste für jeden für zu Hause. Die grundlegendsten, wichtigsten Sachen sind, wir sollen beten und Bibel lesen. Ziemlich überschaubar. Und dann können wir standhaft bleiben. Das ist das Wichtigste. Es gibt noch viele andere gute Sachen und sehr wichtige Sachen, die uns auch genannt werden, sind Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Dass wir, ich meine, wieso machen wir nicht jeder für sich zu Hause stille Zeit heute? Wir kommen extra hier zusammen, weil wir gemeinsam singen, weil wir gemeinsam beten, weil wir zusammen etwas Neues lernen wollen aus dem Wort, weil wir uns gegenseitig unterstützen wollen. Das hier ist der erste Teil. Wenn wir danach dort sitzen und Kaffee trinken, Kuchen essen, das ist meistens der zweite Teil, der genauso wichtig ist, dass wir uns austauschen und gegenseitig ermutigen können. Und singen, wir haben heute einiges gelernt im Singen wieder und vielleicht liegt das auch nicht jedem, aber es ist nicht schlecht, schon mal zu üben. Im Himmel werden wir singen. Da können wir uns gerne schon mal drauf vorbereiten. Und vor allem gemeinsam zu singen. Ich schließe damit ab. Jesus wurde direkt nach der Geburt, erfahren wir in Offenbarung, wurde direkt nach der Geburt verfolgt. Und jemand wollte ihn loswerden. Wir wissen, Herodes hat da eine Kindertötung angeordnet. Und in Offenbarung von Johannes erfahren wir, dass der Teufel selbst dahinter steckte, der Jesus sofort nach der Geburt loswerden wollte. Als Jesus getauft wurde, wurde er direkt in die Wüste geführt und dann vom Teufel versucht. Und als Jesus von seinem Plan erzählte, dass er leiden wird und für unsere Sünden sterben muss, hat der Teufel sogar durch Petrus versucht, ihn davon abzuhalten. Und Jesus sagte zu ihm, weiche von mir, Satan. Genauso kann es bei uns oft sein, nachdem wir uns bekehrt haben, dass dann die Angriffe überhaupt losgehen. Ab dann sind wir Feinde für den Teufel. Wenn wir uns taufen lassen, wir haben es gehört, heute am Montag hatten wir eine Taufe, wo wir dabei waren, 9 Täuflinge, war sehr schön. Aber ab dann kann auch ein Kampf losgehen, weil der Feind gerade da wieder irgendwie das verhindern will. Und als Jesus von seinem Plan erzählte, ein Opfer zu bringen, sich selbst als Opfer, damit wir dass wir gerettet werden können, das weiß er ja auch. Und sowas will er verhindern. Wenn wir vielleicht vorhaben, etwas aus unserem Leben zu opfern, etwas Gutes zu tun, gute Werke zu tun, dann ist da jemand, der es verhindern will. Und da sollen wir einfach nur wissen, es soll uns keine Angst machen. Es sind viele negative Verse vielleicht, aber es geht nicht darum, dass wir jetzt in Panik sind oder so, sondern wir wissen ganz vor Anfang, Jesus hat die absolute Kontrolle und die Macht und wir sind auf seiner Seite. Wir können ihm vertrauen und dann brauchen wir keine Sorge dazu haben. Aber wir sollen einfach wissen, so wie wenn da halt so ein Krieg war und dann kamen die ganzen Legionäre und die wussten, da kommt der Feind, haben vorher ausgekundschaftet oder so. Wir wissen, wie die kämpfen, was für Waffen die haben. Dass wir uns einfach auskennen und wissen, womit wir es zu tun haben und uns verteidigen können. Und weil Jesus in allem versucht wurde, weil er gelitten hat und das alles überstanden hat und gewonnen hat, können wir ihm vertrauen. Und gerade deswegen kann er uns beistehen und uns auch vor allem Bösen bewahren. Wir sollen darüber nachdenken, was wir in unserem Leben tun, wie wir leben. Und wenn wir uns selbst in Versuchungen begeben und die Sünde herausfordern, wenn wir wissen, das ist doch nur ein bisschen Spaß oder so, dann werden wir fallen, dann bringen wir uns in Gefahr. Aber wenn wir unser Leben Gott unterordnen und auf seine Leitung hören, wird er uns vor vielem Bösen bewahren und im Glauben stark machen. Und deshalb schließe ich noch mit dem Vers aus Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Amen.